Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren oder der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.
Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von Next Assets. Jetzt mit Flatex Freebuy Aktion.
Liebe Zuschauer, bei Bitcoin und Altcoins scheint sich ebenfalls die Sommerlethargie breit gemacht zu haben. Wir sehen Bewegungen weder nach unten noch nach oben und das zehrt natürlich an der Geduld der Marktteilnehmer und dementsprechend liegen die Nerven gefühlt blank. Aber genau diese möglicherweise Ruhe vor dem Sturm könnte auch ein Zeichen für den baldigen Ausbruch sein. Wann der richtige Zeitpunkt gekommen ist, um nachzukaufen und was Sie diese Woche noch erwartet, darüber spreche ich in den nächsten Minuten mit Oliver Michel von Tokentos. Schön, dass du da bist, lieber Oliver.
Hallo.
Wir haben eine heiße Woche hinter uns. Die WM haben wir mittlerweile auch hinter uns gelassen. Und an der Wall Street, ja, eigentlich ist es schon traurig, aber an der Wall Street, da haben sich die Indizes nach der jüngsten Korrektur wieder gefangen. Wir sehen auch, worüber wir uns letzte Woche unterhalten hatten, die Dollarstärke, also der DXY, scheint so ein bisschen zu kippen. Aber beim Bitcoin passiert nichts. Der klebt an der Schweißmarke von 60.000 US-Dollar. Da bleibt natürlich wieder die alte, vielleicht schon nervige Frage nach der Bodenbildung.
Ja, Johanna, wir befinden uns aktuell wirklich sowohl bei den US-Indizes als auch bei wichtigen Indikatoren als auch beim Bitcoin und unseren Kryptos an entscheidenden Stellen und Stellen, an denen dann natürlich auch Entscheidungen fallen. Und ich glaube, diese Entscheidungen, die werden schon in Kürze fallen. Das heißt also, wir werden gar nicht mehr so lange warten müssen. Die Geduld wird dann hoffentlich im positiven Sinne belohnt und welche entscheidenden Stellen das sind und wie die im Moment gerade zu bewerten sind, das wollen wir uns heute ja im Detail anschauen.
Wir hatten in der letzten Woche, besser gesagt im letzten Interview, über die für einige enttäuschende, restriktive Rede von dem neuen Fed-Chef von Kevin Warsh gesprochen. Da kam dann viel Trubel, die Markterwartungen haben sich ein bisschen verändert. Mittlerweile ist ein bisschen ruhiger geworden beim FedWatch-Tool, sprich bei der Markterwartung an den Fahrplan der Federal Reserve. Man geht jetzt von einer Zinserhöhung aus in diesem Jahr und zwar im September. Inwieweit ist das auch zu verbinden oder geschuldet, was die jüngsten Konjunkturdaten in der vergangenen Woche aus den USA angeht?
Ja, Johanna, genau so ist es. Also letzte Woche sah das Tableau noch ziemlich wild aus mit Zinserhöhungen und dann mal wieder eine Senkung und wieder eine Erhöhung. Und es hat sich doch, wie du schon gesagt hast, einigermaßen beruhigt. Wir haben eine Zinserhöhung, die voraussichtlich im September stattfinden könnte. Denn wie gesagt, das ist ja das Tool, das benutzt wird, um die Meinung des Marktes einzufangen. Das ist nicht das Tool, nach dem sich die Fed richtet. Das wäre dann zu einfach. Und möglicherweise ist die Ruhe deshalb eingekehrt, weil wir letzte Woche auch Daten hatten. Wir hatten zum einen das Bruttoinlandsprodukt, das GDP. Das First Read war 2% für Q1. Das Second Read war eine Korrektur nach unten auf 1,6%. Und das Third und Final Read, das dritte also, landet dann bei 2,1%, was relativ zum ersten eine leichte Steigerung ist. Und das ist jetzt nichts Grandioses, aber auch nicht so schlecht, das ist im Rahmen der Erwartungen. Und im Rahmen der Erwartungen waren vor allen Dingen auch die PCE-Daten, also die personenbezogenen Konsumerausgaben. Hier hatten wir im März 3,5, im April 3,8, erwartet wurden 4,1 und genau diese Erwartungen wurden auch erfüllt. Wenn man Food und Energy abzieht, dann kommt man auf PCE Core. Mhm. Und auch hier sieht man, 3,3 hatten wir im letzten Monat, 3,4 wurden erwartet und es kam 3,4. Also die Erwartungen wurden nicht unterboten, auch nicht überboten, sondern genau in dem Sinne erfüllt. Und das sorgte wahrscheinlich dafür, dass wir dann letztlich bei so einer sauberen Tabellenstruktur rausgekommen sind.
Oliver, die Erwartung der Marktteilnehmer an die Federal Reserve ist nicht immer die gleiche wie die der großen Banken. JP Morgan beispielsweise und auch die Bank of America gehen noch in diesem Jahr von 3 Zinserhöhungen aus. Ist das realistisch deiner Meinung nach?
Ja, das kommt drauf an, wie immer im Leben. Ich würde die Frage gerne beantworten, nochmal mit einem grundsätzlichen Zusammenhang, der wichtig ist für das Verständnis bei der ganzen Geschichte, nämlich der Zusammenhang zwischen der realen Wirtschaft und den Begriff Inflation. Also wenn wir über reale Wirtschaft reden, reden wir nicht über die US-Märkte, also die Aktienmärkte, sondern wir reden über das Demand-Verhandeln der Konsumenten, also der Consumer. wie ist deren Kaufverhalten? Und wir wissen ja, und das seit anderthalb Jahren ziehen wir das ganz kontinuierlich durch, indem wir beschreiben, wie es denen eigentlich geht. Hohe Schuldenlasten auf den Karten, auf den Kreditkarten, auf den Häusern, auf den Autos. Die sind also alle überschuldet, haben kaum Cash auf der hohen Kante, wie man so schön sagt, um eine gewisse Zeit zu überdauern. Der Arbeitsmarkt, man sagt zwar, er ist stabil, aber unterm Strich haben wir ja gesehen, wie viele Vollzeitstellen im letzten Jahr verloren gegangen sind und wie viele Consumer doppelt arbeiten müssen. Also das ist alles schon ziemlich im Argen. Und der Zusammenhang ist jetzt folgender. In dem Moment, in dem die Consumer leiden, so wie wir das immer sagen, kaufen sie weniger. Und was bedeutet das? In dem Moment, in dem sie wieder weniger kaufen, haben die Unternehmen wachsende Lagerbestände. Und jetzt kann sich jeder mit seinem gesunden Menschenverstand nachvollziehen, was bedeutet das? In dem Moment, in dem ich etwas verkaufen will, es kauft keiner, die Lagerbestände erhöhen sich. Was macht man als Unternehmer, um die Ware loszuwerden? Man senkt die Preise, man gibt hohe Rabatte, man macht Rabattaktionen oder man geht auch in direkte Preissenkungen. Und in dem Moment, in dem die Waren vom Preis her gesenkt werden, ist klar, dann sinkt natürlich die Inflation. Und dann gehen wir von der Inflation in eine Disinflation. Das heißt also, in dem Moment, in dem die Inflationsrate sinkt, ist der Begriff Disinflation. Und dieses Verhalten hat man typischerweise am Ende eines Wirtschaftszyklus. Und ich hatte ja schon, ich glaube, mindestens ein halbes Dutzend Mal gesagt, die Inflation ist eigentlich immer ein Indikator, der nachträglich aussagt, dass es mit der Wirtschaft vorher bergab ging. Das heißt also, wenn die Inflation sinkt, dann muss vorher mit der Wirtschaft etwas im Argen gelegen haben. Und in dem Moment, in dem wir uns das hier anschauen, haben wir hier die Wirtschaft und hier die Inflation. In dem Moment, in dem das stimmt, was wir immer wieder sagen, dass es mit der Wirtschaft, mit der realen Wirtschaft in den Vereinigten Staaten nicht so gut bestellt ist, werden wir perspektivisch eine sinkende Inflation sehen. Wir haben zwar natürlich jetzt durch den Nahen Osten und den Ölpreis eine steigende Inflation gehabt, durch die Lieferkettenerschwerung, aber perspektivisch wird sich aufgrund der sinkenden realen Wirtschaft die Inflation abschwächen und mit abschwächender Inflation wird eine Zinserhöhung natürlich immer unwahrscheinlicher. Von daher gehe ich davon aus, das ist, was Bank of America da gesagt hat, möglicherweise ein klein bisschen Angst mache. Aber unterm Strich gehe ich davon aus, dass die Inflation aufgrund dessen, was ich eben beschrieben habe und aufgrund der Lage der Konsumenten in den Vereinigten Staaten runtergehen wird. Und mit sinkender Inflation haben wir natürlich dann aufgrund der schwächelnden Wirtschaft eher dann doch wieder die Wahrscheinlichkeit auf einer Zinssenkung und in Verbindung mit einer Zinssenkung wieder einen schwächelnden Dollar. Und damit sind wir dann auch gleich wieder beim DXY. Also das hängt alles ganz eng miteinander zusammen. Aber dieser Zusammenhang, Johanna, der ist so ganz offensichtlich und den kann auch jemand, der sich nicht unbedingt mit Wirtschaft auseinandersetzt, unmittelbar nachvollziehen, was da passieren muss, wenn die reale Wirtschaft, der Konsument leidet, dann muss die Inflation sinken.
Bevor wir auf den schwachen oder möglicherweise bald schwächelnden US-Dollar und den DXY eingehen, haben wir trotzdem noch den Blick an die Nasdaq. Wir haben aber auch in dieser Woche eine verkürzte Handelswoche in den USA, denn der 4. Juli wird gefeiert. Der 4. Juli ist zwar ein Samstag, aber die Amerikaner machen das ja gemäß so, dass wenn ein Feiertag auf einen Samstag oder einen Sonntag fällt, dieser dann tatsächlich auf den Werktag davor oder danach gelegt wird. Das heißt, am 3. Juli wird der Unabhängigkeitstag gefeiert. Ich finde, das ist ein Brauch, den man durchaus auch mal bei uns einführen kann. Ich meine, dass der 3. Oktober auch aufs Wochenende fällt, aber das ist eine andere Geschichte. An der Nasdaq hatten wir gesehen, dass es in der vergangenen Woche einen Rücksetzer gegeben hat. Jetzt hat man sich wieder ein bisschen erholt. War das deiner Meinung nach jetzt die letzte finale Korrektur?
Ja, auch das weiß ich nicht genau. Ja, leider. Wir sind immer noch in der Situation gefangen, die ich hier beschrieben habe. Bestätigt sich eine direkte Trendfortsetzung. Ja, das heißt also, der Trend ist hier schon mal durchgebrochen durch die großen Retracements. Er hat sich dann in diesem Bereich hier oben gefangen und wir hatten eine erste kleine Korrektur. Und dann setzte sich der Trend leider nicht fort nach oben. Er hat zwar die drei Retracements 786, 702 und 618 durchlaufen, aber eben nicht nachhaltig. Und wir hatten letzte Woche, das war ja hier diese rote Candle, gesagt, der wird das auch nicht packen. Und genau so war es. Nachmittags eröffnete ja die Börse und man sieht hier, der Dienstag, der trieb die Nasdaq massiv ins Rote. Der Donnerstag war schlecht. Und von daher, es gab einen ordentlichen Rücksetzer. Ja, ob das jetzt die Fortsetzung einer Korrektur hier nach unten ist, sei mal dahingestellt, weil der gestrige Montag war ja eigentlich wieder ganz gut. Und von daher müssen wir jetzt, so wie es hier steht, bestätigt sich die direkte Trendfortsetzung und das finale Leg oder korrigiert die Nasdaq zunächst weiter. Wir werden möglicherweise jetzt dieser Tage einen neuen Anlauf sehen. Der erste Anlauf auf das 618er ist ja schon gelaufen am gestrigen Tag. Vielleicht geht es heute weiter und vielleicht gelingt der Nasdaq der Durchbruch, der nachhaltige Durchbruch durch diese drei Retracements. Und dann können wir sagen, ja, Fragezeichen weg. Wir haben eine Trendfortsetzung für den Fall, dass es wieder abgewiesen wird. Geht es halt wieder runter und dann wissen wir, die Korrektur setzt sich noch mal ein paar Tage fort. Aber das Ergebnis wird das gleiche sein. Johanna, entweder geht es jetzt durch mit einer direkten Trendfortsetzung oder es geht runter und setzt sich dann fort. Das dauert nur ein bisschen länger, aber fortsetzen wird es sich hin zu den finalen All-Time-Highs bei Nasdaq und S&P. Wir hatten ja gesagt, dass die Nasdaq für uns insofern wichtig ist. Deswegen betrachten wir sie ja immer, weil ich davon ausgehe, dass die Quelle für das Kapital, das in unsere Kryptos hineinrotieren soll, damit die dann auch abgehen, vor allen Dingen aus der Nasdaq gespeist wird und dort speziell aus den AI-orientierten Unternehmen, die wir schon mehrfach gesagt haben, 68% der Nasdaq 100 ausmachen. Und von daher glaube ich, der Trend wird sich fortsetzen auf dem einen oder auf dem anderen Wege und die Entscheidung, direkt oder indirekt, das werden wir jetzt in den kommenden wenigen Tagen dann als Entscheidung, sage ich mal, so steht es hier auch. Und wir hatten ja einleitend gesagt, wir haben Tage der Entscheidung, Positionen, Stellen der Entscheidung, das werden wir in den kommenden Tagen sehen.
Du hast gerade angesprochen, oder wir haben schon häufig darüber gesprochen, dass du davon ausgehst, dass die Liquidität durch die Rotation aus den Tech-Werten in die Kryptos gehen kann, gerade speziell, wo sie momentan auf AI, KI gebündelt sind. Da gab es dieser Tage ja auch die Nachricht, dass OpenAI den geplanten IPO nach hinten verschieben möchte, möglicherweise oder sehr wahrscheinlich in das Jahr 2027. Also er ist nicht gekappt, aber er ist erst einmal verschoben und die Gründe wurden genannt als interne Abstimmung, die man eben noch bearbeiten müsste und interne Herausforderungen sowie volatile Märkte. Also ich glaube, volatiler waren die Märkte gerade im Tech-Bereich oder besser waren die Märkte im Tech-Bereich wahrscheinlich noch nie gewesen. Das hört sich jetzt nicht mehr gerade nach SpaceX, nach dieser ganz großen Euphorie an, die man hier weiterfahren wird.
Ja, exakt, Johanna, genau so ist es. Also das kann man natürlich freundlich umschreiben, weswegen man das verschiebt. Aber die knallharte Aussage, warum verschiebt man ein IPO? Weil das Marktumfeld nicht stimmt. Oder nicht mehr stimmt. Wahrscheinlich hat SpaceX genau den letzten Zacken noch mitgenommen und ab da wird es dann etwas schwieriger. Und so wie du es anmoderiert hast, das Platzen der AI-Bubble wird auch immer häufiger und immer offener in allen diversen Foren diskutiert. Ich meine, wir sprechen da schon seit Monaten, seit über einem Jahr an, dass sich so etwas langsam aufbaut wie die Dotcom-Bubble, die dann auch irgendwann geplatzt ist. Und ja, es wird offen diskutiert. Ich möchte dazu sagen, in dem Moment, wir wollen ja davon profitieren, dass mit dieser AI-Bubble etwas passiert. Mhm. Nämlich, dass bei dieser AI-Bubble erstmal Luft abgelassen wird. Und diese Luft, die bläst uns dann rein in den Kryptomarkt. Das heißt, die Bubble, die wird nicht gleich komplett platzen und zu einem Crash führen, sondern diese Unternehmen werden zunächst mal schwächeln. Und dieses Schwächeln heißt, dass Investoren sagen, ja, dann, da gehe ich da besser nicht mehr rein, das geht nicht mehr so gut, wo gibt es andere interessante Anlagemöglichkeiten? Und das ist dann die Rotation raus aus AI rein, unter anderem in unsere Kryptos. Und dann, wenn sich die Nasdaq ganz langsam zu dem All-Time-High hochgeschleppt hat, wird dann der Rollover stattfinden. Und wie dieser Rollover stattfindet, wissen wir, es geht erst runter, runter, hoch und dann ganz runter. Und in dem Moment, in dem es dann ganz runter geht, wird natürlich aus den schwächelnden AI-Unternehmen solche Unternehmen, die dafür sorgen, dass es zu einem richtigen Crash kommt. Das wird dann verstärkt und das bringt dann die Sache zum Platzen.
Um die Attraktivität von Bitcoin und Altcoins ebenfalls gegeben zu sehen, müsste auch die Stärke vom Dollar weggehen. Wir hatten ja in der vergangenen Woche schon über den DXY gesprochen, also der Dollar zu den restlichen großen Währungen der Welt. Und da hattest du gesagt, dass wir aktuell bei einem Widerstand oder einer Entscheidung angekommen sind. Ist dieser Widerstand gebrochen worden, die Entscheidung gefällt worden?
Ja, ich habe hier die Sache mal in der Tagesdarstellung rausgezogen. Letzte Woche hatten wir es ja in der Wochendarstellung, um einfach mal zu sehen, wo kommt dieser lila Widerstandsbereich her. Und wie du schon gesagt hast, wir beobachten den DXY ja deshalb, weil der DXY und die Kryptos meist gegenläufig arbeiten. Das hatten wir wirklich schon zigmal erklärt, warum das so ist. Das setze ich jetzt einfach mal voraus. Und ja, was passierte? Wir liefen hier hoch und liefen in den oberen Rand dieses lilanen Bereichs. Auch hier jetzt wieder eine wichtige Entscheidung. Zentraler Begriff heute, Entscheidungen fallen. Der DXY ist in einem wichtigen Widerstandsbereich angekommen. Hier wird jetzt eine Entscheidung treffen. Bricht er nach oben durch, haben wir ein Problem. Ich gehe allerdings davon aus, frohen Mutes und optimistisch, dass das der ganz kleine Ansatz einer Umkehrung ist. Und wir haben ja gesagt, das Ziel hier unten ist dieser Bereich. Den Bereich damals hatten wir ja auch mal avisiert und auch exakt getroffen. Und ich gehe mal davon aus, dass es eine große Wahrscheinlichkeit dafür gibt, dass wir auch diesen Bereich wieder erreichen werden. Natürlich ist der DXY hochgetrieben worden durch den Petrodollar und durch den Nahostkonflikt. Mhm. Und natürlich durch den Kevin Warsh, der sehr hawkisch auftrat. Aber am Ende des Tages, wie du schon eingangs gesagt hast, das kühlt sich ab. Die Raben setzen sich wieder. Und ich möchte nochmal den Rückbezug nehmen zu dem FedWatch-Tool und dem Zusammenhang, reale Wirtschaft schwächelt, sinkt zum Ende des Wirtschaftszyklus und die Inflation wird sich entwickeln hin zu einer Disinflation. Und diese Disinflation sorgt für niedrigere Zinsen und einen damit auch schwächelnden Dollar. Und das ist, glaube ich, dann die Basis für diese Bewegung nach unten.
Stichwort Bewegung nach unten. Wir hatten in Crypto Insights in unserem Telegram-Kanal auch schon darüber gesprochen. Oder du hast gesagt, du gehst nochmal beim Bitcoin von einem Abverkauf ab, runter, unter die 60.000 in die hohen 50.000er. Was lässt dich das annehmen? Also das müsste ja noch unter den Tiefständen von letzter Woche Donnerstag, Freitag
ja,
sein.
Ja, exakt so ist es. Also wir haben hier den Bitcoin in der Tagesdarstellung. Man sieht diese Bewegung seit hier, haben wir jetzt mittlerweile 145 Tage. Also das ist schon eine weite Strecke, die wir da gegangen sind. Aber wir finden uns leider Gottes immer noch in der Bodenbildung, weil keiner weiß so genau, wo ist denn jetzt eigentlich der Boden? Ist er hier gewesen bei den 60? Ist er hier bei den 59,1 gewesen? Oder am letzten Donnerstag und Freitag waren wir sogar bei 58,2, so um den Dreh. Beschreiben wir mal den Weg nach unten. Wir hatten ja gesagt, maximal bis den Bereich um die 60.000. Das ist ja dieser Bereich, den wir hier sehen. Mhm. Da befinden wir uns gerade. Also den Weg nach unten, den hat er schon mal beschritten. Das kann man im positiven Sinne abhaken. Die Frage ist jetzt nur, geht es weiter nach unten, so wie du es gesagt hast? Geht es in die hohen 50.000er? Und ich kann mich da nur wiederholen. Das ist das, was ich schon seit Wochen erzähle. Die Struktur ist, es geht runter, es geht nach oben. Die Leute denken, wir haben es überstanden, weil das hier war ein sauberer Abverkauf. Da ist richtig, richtig viel Volumen gemacht worden. Das sieht man hier auch. Mhm. Und man denkt, jetzt ist es vorbei. Der Markt zieht nach oben. Jetzt kann man einsteigen. Und der Markt geht nach oben, aber er fällt dann auch wieder und fällt quasi unter diesen Bereich. Warum? In dem Moment, in dem es hier nach oben geht, werden hier viele Leverage-Long-Positionen aufgebaut. Hier werden Stop-Loss-Orders eingebaut für Leute, die meinen, es geht nach oben und kaufen. Hier ist entsprechend Volumen, das abgegriffen werden kann. Und genau das passiert dann auch. Und man sieht das hier sehr schön. Es ging runter. Dann hat es hier die Kurve gemacht. Und dann am letzten Donnerstag, Freitag hatten wir auch das erste Unterschreiten dieses Tiefs bei 58,2. Aber das war eben nicht dieser Washout, so wie ich mir den vorstelle, also wo richtig was umgeht, wo die Preise purzeln und wo es dann auch ganz schnell wieder nach oben geht mit einer langen Lunte, sondern das waren halt Tage. Man sieht das auch am Volumen, jetzt nichts Außergewöhnliches. Deswegen, Jona, gehe ich davon aus, das war es noch nicht. Wir werden hier noch ein bisschen zur Seite laufen. Und ich persönlich gehe mit einer größeren Wahrscheinlichkeit davon aus, dass wir hier dann irgendwann demnächst, in den nächsten Tagen, dieses Wick nach unten sehen, so wie es beschrieben worden ist, in die hohen 50er, 57, 56, 55, wenn es ganz hart kommt, vielleicht auch auf die 54 und dann geht es relativ schnell nach oben. Und das müsste dann meiner Ansicht nach die Bodenbildung gewesen sein. Ich wehre mich auch nicht dagegen, dass es von hier aus nach oben geht. Also quasi hier endet und es nach oben geht, aber ich gehe eher von dieser Variante aus. Aber beide Wege, ähnlich wie bei der Nasdaq, führen nach oben.
Das heißt, du gehst nur von einem nachhaltigen Ausbruch nach oben aus, wenn nach dem Abverkauf mit Volumen der Weg straight nach oben geht und nicht noch zur Seite dümpelt. Sonst
genau. Das heißt, es geht hier runter, es gibt den richtigen Abverkauf und dann wie so eine Art V-Shape Recovery geht es dann auch relativ schnell und ganz offensichtlich nach oben. Also nicht wie hier, dass es runter geht und hier unten dann noch rumzuppelt und dann nach oben geht, sondern wenn es hier runter zuppelt, dann geht es nochmal richtig runter und nach oben. Das ist eine Struktur, die sich, ich bin ja seit 2016 dabei, das ist eine Struktur, ein Mechanismus, auf den man sich eigentlich verlassen kann. Es gibt immer noch ein tieferes, das noch das Alte rausnimmt, bevor es dann nach oben geht. Und genau das bahnt sich ja hier auch wieder an. Und ich gehe davon aus, dass wir das sehen werden in den kommenden Tagen.
Wir haben diese Woche nicht die Wochenansicht vom Bitcoin dabei. Wir hatten letzte Woche ein Minus von 6% und ja, das hat sich auch negativ auf RSI und MACD ausgewirkt. Aber weiter sind wir im Prinzip nicht, was die Ansicht oder die Erkenntnisse angeht. Aber wenn du davon ausgehst, dass der Bitcoin nochmal tiefer geht in die hohen 50.000er oder um die 55.000, dann müsste es bei den Altcoins ja ähnlich nach unten rappeln. Von welchen Kursständen gehst du hier aus, wenn wir mit Ethereum starten?
Ja, das ist genauso, wie du sagst. Wenn es beim Bitcoin rappelt, dann wird es da auch rappeln. Wir stehen also beim Bitcoin meiner Ansicht nach wirklich vor der täglichen Entscheidung, die jetzt kommen kann. Wird es den Washout geben und wie weit wird er uns nach unten führen? Es ist eigentlich alles vorbereitet. Wir hatten letzte Woche die schlechteste Woche beim Spot Bitcoin ETF mit 1,8 Milliarden US-Dollar. Die schlechteste Woche ever beim Bitcoin. Also von daher, schlechter geht es gar nicht. Man ist überall, was die Indikatoren angeht, an den ganz extremen Ständen angelangt. Und von daher glaube ich, dass wir beim Bitcoin den Weg entsprechend gehen werden und den werden, die dann mitgehen. Mhm. Und wir haben hier den ETH in der Wochendarstellung, in der Tagesdarstellung. Hier sieht man nochmal in der Tagesdarstellung, wie er zweimal sauber auf diesem starken Support aufgesetzt hat, den wir ja ausgerufen hatten, schon vor Monaten, die 1500 US-Dollar. Und was ich mir halt bei ETH gut vorstellen kann, im Sinne von, wenn es dann die Entscheidung ist, hinsichtlich der Bodenbildung, ist, dass hier in der Wochendarstellung und natürlich dann auch in der Tagesdarstellung etwas Ähnliches passiert wie hier auch. Ja, das heißt also, es geht nach unten. Es gibt diese starke Wick, diesen starken Abverkauf nach unten. Es gibt die sofortige Erholung und dann geht es aber auch relativ schnell nach oben. Und genau das ist das, was ich mir hier auch erwarte. Es geht runter, es geht hier rüber, es suppelt noch ein bisschen zur Seite, es gibt das Wick und es geht dann nach oben. So ungefähr kann ich mir das vorstellen. Und wenn man in die jüngste Vergangenheit schaut, also erste Hälfte 2025, dann hatten wir etwas Vergleichbares schon gesehen. Das ist meiner Ansicht nach die Abgrenzung von ETH nach unten.
Wie sieht es mit den Tiefständen bei XRP aus?
Ja, wenn es beim Bitcoin rappelt, dann rappelt es hier. Und auch hier den starken Support zwischen 91 und 93 US-Cent hatten wir auch schon mal hergeleitet vor wenigen Wochen, wie diese rote Linie und dieser Support entsteht. Und den haben wir ja im Gegensatz zum ETH, der die 1500 ja schon mal angetestet hat, sogar schon zweimal angetestet hat, sind wir hier, wenn man mal hier den 10.10. wegnimmt, also dieses lange Wick, wo alles schief ging an dem schwarzen Tag. Also die 91 bis 93 US-Cent haben wir noch nicht gesehen. Und leider Gottes, wenn sich das so durchsetzt, dass Bitcoin es rappelt, dann wird es bei ETH rappeln und dann wird es auch beim XRP rappeln und dann werden wir voraussichtlich die 91 bis 93 US-Cent sehen. Also wir gehen nochmal unter den 1 US-Dollar. Da muss man nochmal die Polbacken zusammenkneifen und sagen, da muss man jetzt durch. Aber danach sollte es dann relativ rasch nach oben gehen. Und meiner Ansicht nach gibt es keinen Grund zu verkaufen. Vor allen Dingen diejenigen, die im steuerfreien Bereich sind. Weil ich gehe davon aus, dass ein Durchhodeln zum jetzigen Zeitpunkt die beste Alternative ist.
Wir werden bei Crypto Insights auch regelmäßig gefragt, ob diese niedrigen Kurse jetzt die optimalen Kaufkurse sind. Du hast schon mehrfach gesagt, naja, den absolut optimalen Zeitpunkt an der Spitze zum Auscashen, genauso wie im Tief, um tatsächlich einzukaufen, findet man so gut wie nie. Das ist natürlich schwierig, aber trotzdem bist du momentan anders. Hast du nachgekauft und bist du noch bullish?
Ich habe noch nicht nachgekauft. Aber wie es hier steht, ich habe den Finger auf den Buy-Button. Ich hatte ja gesagt, wenn ich etwas mache, dann tue ich das kund hier. Und gestern habe ich es ja auch im Kanal gesagt. Allerdings ist meine Ausgangslage. Sie ist individuell und da muss man halt gucken. Ich habe den Absprung nicht geschafft bei diesem Pseudo-Hoch des Bitcoins und einer nicht stattfindenden Altcoin-Rallye. Ich sitze noch mit relativ viel Kapital investiert auf einem ganzen Blumenstrauß an Coins. Welche das sind, hatte ich ja im Kanal mal aufgelistet. Und von daher habe ich eine ganz andere Ausgangssituation, nämlich dahingehend, dass wenn ich jetzt nachlege, also nachkaufe bzw. neu einkaufe, ich relativ zu dem investierten Kapital ein deutlich geringeres Kapital einsetze. Und das betrachte ich dann, ich will es nicht sagen als Spielgeld, das ist despektierlich, aber wenn ich das jetzt mache, dann will ich auch mit einem größeren Risiko rein in Verbindung mit einer größeren Chance. Das ist die Ausgangslage, das ist der erste Block. Das andere, die hergehen und sagen, ich hab bis jetzt noch nichts gemacht, möchte jetzt einsteigen, die gehen vielleicht ein bisschen anders an die Sache ran, aber das ist mein Ansatz. Ich rechne alsbald mit einem finalen Washout. Ich glaube, das habe ich jetzt mehrfach gesagt. Mhm. Und im Sinne von Risiko, ich habe noch nichts gemacht. Ich warte auf diesen Washout, ich warte auf diesen Tag, an dem es runterfällt. Alle sagen, um Gottes Willen, jetzt geht die Welt unter, raus aus den Kryptos. Ich will nie wieder was mit diesem Kram da zu tun haben. Auf diesen Tag warte ich und dann werde ich XRP und XLM nachkaufen, weil das sind im Moment meine mit Abstand größten Positionen. Und wenn ich jetzt mal auf den Spot XRP-ETF der letzten Woche schaue. Und ich hatte ja eben gesagt, beim Bitcoin die schlechteste Woche ever. Ethereum war auch ein kompletter Outflow. Solana war ein Outflow. Aber XRP hatte 22 Millionen Inflow. Also schon seit Wochen der Coin, der Investoren anzieht, obwohl der Kurs fällt. Und ich bin nach wie vor auf diesen beiden, die kaufe ich nach. Und Canton hatte ich ja schon gesagt, habe ich nicht. Das ist der Coin, den ich auf jeden Fall einkaufen werde. Und ich werde es auch so machen. Ich werde kein DCA machen, also kein Dollar Cost Average im Sinne von, ich gehe mit mehreren Tranchen rein, um einen guten Mittelwert zu haben, sondern der Tag, an dem es runterrauscht, da drücke ich dann den Knopf und kaufe mit dem Geld, was ich zum Nachlegen habe, beziehungsweise zum Kaufen habe, diese drei Coins. Das meine ich mit komplett. Mhm. Für mich ist das ein Betrag. Andere können das anders machen. Die können zum Beispiel hergehen und können sagen, alternativ wäre ein Einstieg mit 50% meines Kapitals jetzt sinnvoll. Und wenn es zum Washout kommt, dann setze ich die anderen 50 ein. Kommt es nicht zum Washout, weil es direkt hochgeht, dann kauft man eben später ein. Und das ist für mich Chance und Risiko. Wenn es nicht zum Washout kommt, ich aber trotzdem das Geld investieren möchte, dann muss ich es halt weiter oben investieren, als wir jetzt sind, weil ich eben auf den Washout gewartet habe, der nicht eintritt. Und deswegen muss ich dann etwas teurer einsteigen. Aber relativ zu dem bereits investierten Kapital ist das jetzt marginal.
Du hast es schon gesagt, du wirst es bekannt geben, wann du kaufst. Und alle weiteren Fragen besprechen wir natürlich auch bei Crypto Insights. Also jedem, der im Prinzip das diensttägliche Interview nicht genug ist, der noch täglicher nah dran sein möchte am Markt, kann sich hier anmelden für 20 Euro im Monat, 19,90 Euro. Das heißt, wir beantworten dort Fragen. Du gibst natürlich auch die Einschätzung einzelner Coins bekannt. Ich schaue ein bisschen auf die Marktrichtung, was sich verändert, auf die Stimmung und dementsprechend kann man sich dafür entscheiden oder nicht. Wichtig ist dabei, aber es reicht nicht nur den Kanal zu schauen, sondern es ist aufbauend auf unser diensttägliches Interview.
Ja, es liegt mir nur eine Sache am Herzen, Johanna. Der Kanal ist nicht dazu da, eine Liste zu erarbeiten, mit welchem Prozentsatz des Kapitals man wann exakt welchen Coin kauft. Das muss jeder für sich selber entscheiden, auf welche Coins er setzt, mit wie viel Kapital und mit welchem Chance-Risikoprofil er in die Sache reingeht. Was ich machen kann von meiner Seite, ist einfach nur zu sagen, so mache ich es. Und das sind die Alternativen, wie eben vorgestellt. Und dann muss sich jeder seinen Plan selber machen. Wir können nicht einen Plan für alle machen. Das geht nicht und das ist auch nicht der Anspruch, das in dieser Granularität vorzubereiten, sondern wir wollen auf der Basis der Informationen, die wir hier im Interview noch im Kanal liefern, unsere Zuschauer befähigen, es selber zu machen.
Jetzt haben wir aber das Interview für den heutigen Dienstag schon wieder ratzfatz vorbei und sind aber natürlich heute auch den ganzen Tag und auch die kommenden bei Crypto Insights für unsere Community da. Ich sage dir aber herzlichen Dank für heute, lieber Oliver, und bis spätestens nächsten Dienstag. Liebe Zuschauer, den Stillstand oder die Ruhe, die empfinden wir hier natürlich genauso und warten auf eine Reaktion. Hauptsache es kommt eine Reaktion. Wünschenswerterweise natürlich die nach oben. Wenn es soweit ist, erfahren Sie alles Wichtige bei uns.
Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert von Next Assets. Jetzt mit FlatEx Freebuy Aktion.